Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und in dieser Episode widmen wir uns mal dem Finanzplatz Frankfurt. Einer der aktiven Player in der ESG-Community hier ist das Sustainable Finance Cluster, das seit einiger Zeit auch in neuer Struktur unterwegs ist und das sich auch dafür engagiert hat, dass Sustainable Finance eines von insgesamt 6 Schwerpunktthemen hier am Finanzplatz werden soll. Da gibt es eine neue Charta, wie das entstanden ist und wie sich das Cluster auch entwickelt hat. Darüber spreche ich heute mit dem Geschäftsführer. Matthias Hübner ist bei mir. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Hübner, ich habe schon gesagt, das Sustainable Finance Cluster hat sich so ein bisschen neu ausgerichtet in den letzten Monaten. Es hieß vorher auch Green and Sustainable Finance Cluster. Da gab es im April 2024 einen personellen Umbruch, kann man glaube ich sagen. Die damalige Doppelspitze aus Christina Jaromin, die hier auch mal im Podcast war, und aus Michael Schmidt, ist damals ausgeschieden. Und man hat dann gesagt, es soll einen Prozess der strategischen Neuausrichtung auch geben. Der ist ja nun beendet. Was hat sich denn konkret verändert?
Ja, ich bin seit Oktober 2024 an Bord als Geschäftsführer des Sustainable Finance Clusters. Und wie Sie schon gesagt haben, vorher gab es eine etwas unruhige Phase und auch eine 6-monatige Vakanz. Insofern lag natürlich die erste Priorität nach meinem Amtsantritt auch darauf, das Cluster erstmal zu stabilisieren und ein Stück weit auch die Mitglieder und Sponsoren zu aktivieren. Ich glaube, wir können uns in Summe glücklich schätzen, dass wir 21 Unterstützer haben, die dem Cluster tatkräftig zur Seite stehen. Das heißt, wir sind sehr stabil durch die letzten 18 Monate gekommen, was, glaube ich, im jetzigen Marktumfeld keine Selbstverständlichkeit ist. Und wie Sie schon gesagt haben, wir wollen uns natürlich sehr stark auf Inhalte fokussieren. Ich glaube, das haben wir auch nochmal nachgeschärft sozusagen bei der zukünftigen Ausrichtung des Clusters. Wir hatten letztes Jahr 2 Initiativen, die sich mit Transitionsplänen und mit Biodiversität in den Instituten beschäftigt haben. Und da haben sich auch sehr viele Banken und Asset Manager inhaltlich daran beteiligt, was natürlich sehr schön ist und was uns gefreut hat. Und zu guter Letzt, Sie haben es auch angesprochen, der alte Name war natürlich etwas sperrig. Ich muss gestehen, ich bin selber immer mit dem Kürzel ein bisschen durcheinander gekommen. Und ich glaube, Green and Sustainable ist auch ein bisschen redundant. Ich glaube, der international etablierte Term ist Sustainable Finance und insofern auch konsequent, dass wir uns jetzt so nennen.
Das erspart mir einen Zungenbrecher in der heutigen Episode, da bin ich Ihnen dankbar für. Sie sagten, Sie sind recht konstant. Ich weiß, als die Frau Jaromin da war, das war im Spätsommer 2023, da waren es auch ungefähr 20 Mitglieder. Das heißt, spüren Sie diese ESG-Müdigkeit in dem Sinne nicht oder würden Sie schon sagen, man muss ein bisschen mehr kämpfen?
Ich glaube, man muss das differenziert betrachten. Das eine ist die öffentliche Wahrnehmung und ich meine, das Thema ESG-Backlash begegnet einem fast an jedem Tag und ich glaube, man kann das auch nicht negieren. Das ist einfach ein Faktum. Das Momentum hat sich ein bisschen verändert, was auch dazu führt, dass es teilweise schwieriger ist, Leute wirklich als Speaker für ein Event zu gewinnen oder auf ein Panel zu holen, weil viele etwas leiser geworden sind, wenn sie über Sustainable Finance sprechen. Demgegenüber nehme ich aber wahr, dass viele Institute einfach intern mit voller Schlagkraft und unverändert an den Zielen weiterarbeiten, die sie sich gesetzt haben, sprich Net Zero zu werden bis zum Zeitpunkt X und auch entsprechende Maßnahmen mittlerweile deutlich weiter fortgeschritten und auch die Planung granularer ist, als sie es vielleicht vor 1 oder 2 Jahren schon war. Insofern gibt es einfach eine gewisse Diskrepanz, glaube ich, zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und dem, was tatsächlich in den Instituten passiert. Nicht nur bei den Finanzinstituten, sondern genauso auch auf der Corporate-Seite. Und wir als Cluster verstehen uns auch ein Stück weit eben als Brückenbauer zwischen der Finanzwelt und den Unternehmen. Denn ich glaube, nur dann kann man gemeinsam einfach die nachhaltige Transformation der Wirtschaft bewältigen. Wenn man das nur innerhalb der Finanzbubble diskutiert, dann ist das so ein bisschen zu kurz gesprungen.
Das heißt aber so ein bisschen diese Art Schere im Kopf gibt es, dass Menschen sagen, ich möchte jetzt vielleicht nicht mehr ganz so offensiv über meine ESG-Ambitionen sprechen, weil ich erinnere mich, vor 2, 3 Jahren war das ja was, wo viele Menschen auch nach außen getreten sind mit ungefähr allem, was man einigermaßen, sagen wir mal, grün anmalen konnte, flapsig gesagt. Das heißt, das ist schon da, dieser Gedanke, wie kommt es an, wie kommt es vielleicht beim US-Investor an oder sowas?
Ja, manche Häuser machen sich sicherlich auch stärker über US-Investoren und Regulierer Gedanken. Das hängt natürlich davon ab, wie international das Businessmodell ist. Ich glaube, was man in Summe sagen kann, es gab halt diese Übertreibungsphase, die wir gesehen haben bis vor 2, 3 Jahren. Da war sicherlich auch sehr viel Marketing, sehr viel Storytelling dabei. Damals noch relativ wenig Substanz. Es gab immer positive Ausnahmen, aber vieles wurde natürlich auch sehr blumig und positiv nach außen dargestellt. Und jetzt gibt es halt eine Korrektur und ich glaube, das Pendel schlägt gerade so ein bisschen ins andere Extrem um. Das heißt, es passiert eigentlich mehr, als nach außen kommuniziert wird. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie man das Ganze dann nennt. Also ich glaube, der Begriff ESG ist ja so ein bisschen verbrannt, weil auch die Kritik eben lautet, da werden Dinge miteinander vermischt, die vielleicht gar nicht so furchtbar viel miteinander zu tun haben. Sustainability oder Sustainable Finance an sich als Begriffe sind, glaube ich, immer noch gut beleumundet. Aber immer häufiger wird das Thema natürlich auch in einen breiteren Kontext gestellt. Also sprich, wie hilft es für Resilienz von Geschäftsmodellen? Wie hilft es für Wettbewerbsfähigkeit und ähnliche Dinge? Das heißt, man betrachtet Nachhaltigkeit einfach nicht mehr losgelöst, sondern als integralen Teil der Geschäftsstrategie, was aus meiner Sicht grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung ist, aber das Ganze natürlich ein bisschen komplexer und unübersichtlicher macht.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, viele machen trotzdem weiter, sind nur leiser geworden. Sie hatten ja auch als Arbeitsgruppe innerhalb des Clusterumfelds die Net Zero Banking Alliance Germany damals. Das ist ja auch ein Beispiel, wo viele namhafte Banken ausgestiegen sind. Diese Arbeiten dieser Net-Zero-Allianzen sind weitgehend ruhend gestellt oder ganz eingestellt. Wie erleben Sie denn die Debatte in diesem Kontext? Was hören Sie da auch aus den Instituten, die da ursprünglich mal in dieser Gruppe zusammengekommen sind?
Ich glaube, da gilt das Gleiche, was wir eben schon besprochen haben. Wir verwenden ja den Begriff Net-Zero-Banking-Alliance-Germany aktuell auch nicht aktiv, sondern sprechen von Cluster-Initiativen. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, das eine war so ein bisschen Kommunikationsproblem auch in der Vergangenheit, dass viele Leute die NZBAG gar nicht unbedingt mit dem Cluster in Verbindung gebracht haben und vice versa. Das wollten wir ein bisschen einfacher gestalten, auch in der externen Kommunikation. Und mir war es halt auch wichtig sozusagen, dass wir diese Gruppe von 8 Banken nicht als einen Closed Shop betrachten, sondern dass wir alle Mitglieder und Sponsoren des Clusters einladen, an den inhaltlichen Initiativen mitzuwirken. Und das hat auch sehr gut geklappt. Also einerseits die angesprochenen Institute haben sich wieder mit eingebracht bei den Themen, die wir letztes Jahr bearbeitet haben, aber eben noch einige weitere. Und insofern haben wir dieses Ziel, denke ich, gut erreicht.
Was sind denn die Themen, wo Sie sagen, da haben wir gerade innerhalb des Clusters den größten Gesprächsbedarf und vielleicht auch die kontroversesten Diskussionen?
Gut, es gibt natürlich mit der Regulierung ein Evergreen-Thema. Ich meine, das ist Ihnen nicht neu, das ist sicherlich auch den Hörerinnen und Hörern nicht neu. Das wird uns noch weiter beschäftigen und das treibt natürlich auch die Institute sehr um. Und ich würde mal sagen, unabhängig davon, wie man jetzt inhaltlich das Ergebnis des Omnibus-Prozesses bewertet, ist vor allen Dingen auch halt Planungssicherheit ein sehr, sehr hohes Gut, sowohl für die Finanzseite wie auch die Unternehmen. Und ich denke, daran hat es einfach in letzter Zeit eklatant gemangelt. Also wenn ich nicht weiß, was ich wirklich in 3 oder 6 Monaten reporten muss oder wenn ich schon nicht mehr daran glaube, dass eigentlich geplante neue Regulierungen kommen werden, dann fahre ich halt nur noch auf Sicht und kann auch nicht mehr strategisch vorgehen. Und ich denke, das ist ein Riesenproblem für die Wirtschaft in Summe.
Sind wir denn aus Ihrer Sicht jetzt regulatorisch an einem Punkt, wo Sie sagen, man kann mal langsam wieder in die Langfristplanung kommen, beziehungsweise wann glauben Sie, dass wir da sein könnten?
Es wäre sehr zu wünschen, ja. Und ich glaube, wir müssen sicherlich auch einfach mal einen Strich machen und sagen, das ist die Regulierung, so wie sie jetzt steht und damit müssen wir uns halt mal abfinden. Selbst wenn das vielleicht nicht das optimale Ergebnis ist, wie sich jedes individuelle Haus gewünscht hat. Ich glaube, so ein grundsätzlicher Kritikpunkt auch an der CSRD-Überarbeitung ist eben, dass man nicht an der Anzahl der Datenpunkte angesetzt hat, sondern einfach zu viele Unternehmen komplett aus der Berichtspflicht entlässt. Das ist natürlich aus Sicht der Finanzinstitute kritisch zu sehen, wenn die gleichzeitig von der EBA oder EZB weiter reguliert werden und eben nach genau diesen Daten gefragt wird. Aber ich hatte es ja eben schon gesagt, dieser Punkt Planungssicherheit und Konstanz ist schon ein hoher Wert und ich glaube, wir sollten jetzt einfach mit dieser nach wie vor imperfekten Regulierung leben und sollten da Erfahrungswerte und auch Datenpunkte sammeln und einfach mal ins Doing kommen, denn diskutiert und gestritten über Regulierung haben wir jetzt lange genug.
Ins Doing kommen ist vielleicht auch eine ganz schöne Überleitung. Sie sind an einer Stelle aktiv geworden, auch gemeinsam mit anderen. Da ging es um die Charta zur Zusammenarbeit für den Finanzplatz Frankfurt. Die ist entstanden. Ende 2025 lag sie vor. Es gibt 6 Schwerpunktthemen, denen sich der Finanzplatz hier widmen möchte. Und eines davon ist auch Sustainable Finance. War das von Anfang an klar, dass man da auch ein besonderes Schlaglicht drauf legen möchte? Wie kam das in diese Charta?
Ja, absolut. Also das Thema stand von Anfang an auf der Agenda und es gab auch ein sehr einhelliges Votum und wirklich eine Überzeugung aller Beteiligten, dass das ein wichtiges Thema ist und zwar, und das freut mich besonders, jetzt nicht aus einem vorauseilenden Gehorsam, weil es die Regulatorik erfordert und auch nicht aus Gutmenschentum, sondern aus einer zutiefst auch ökonomischen Logik, weil man sich wirklich sagt, das wird eines der entscheidenden Kriterien werden im internationalen Wettstreit der Finanzplätze um Talente, um Assets, um die Ansiedlung von ausländischen Instituten etc. Und insofern finde ich das wirklich eine sehr, sehr positive Botschaft, auch in diesen Zeiten. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, formal ist das die Strategie für den Finanzplatz Frankfurt und ja auch eine regionale Initiative des Landes Hessen. Aber ich denke das auch immer ein bisschen breiter im Kontext von Deutschland als Finanzstandort. Das ist ja auch der Anspruch von uns als Cluster. Und wenn man sich die Verteilung der Assets und der Institute ansieht, dann spielt Frankfurt da einfach eine sehr prominente Rolle. Und ich glaube, wir müssen in Summe einfach alle darauf hinwirken, dass das Thema Sustainable Finance in Deutschland noch prominenter verankert wird, dass wir uns da auch als Standort wirklich profilieren gegenüber London, gegenüber Paris oder wer da alles noch kommen mag. Und dafür ist sicherlich die Finanzplatzstrategie und auch die von Ihnen angesprochene Charta der Zusammenarbeit ein sehr guter erster Schritt.
Jetzt ist so eine Charta das eine, die kann ich ja im Zweifel auch nehmen, einrahmen, in die Schublade legen und dann liegt sie da gut. Sie sprachen eben ja schon davon, man muss auch mal langsam jetzt ins Doing kommen, wie es dann immer so schön heißt. Was wären denn aus Ihrer Sicht jetzt konkrete Schritte, um das auch zu untermauern und eben zu sagen, wir haben hier was, wir tun hier was und wir haben vielleicht auch dadurch irgendwas anzubieten, was für Talente beispielsweise ein Pull-Faktor sein könnte?
Ja, erstmal sprechen Sie einen sehr validen Punkt an. Ich meine, das kenne ich auch aus meinem Leben als Strategieberater. Papier ist geduldig und man muss das dann wirklich in die Umsetzung kriegen. Ich will Ihnen einfach mal ein paar Beispiele nennen. Also wo bereits eine sehr positive Zusammenarbeit erfolgt ist, war beim Impact Festival. Das ist ja eine sehr gut etablierte Messe hier am Standort Frankfurt. Um das ganze Thema Impact sehr breit, auch mit vielen Startups, die vor Ort sind, ging jetzt über in die Trägerschaft des Tech-Quartiers und dort hatten wir als Sustainable Finance Cluster eben uns inhaltlich im November letzten Jahres eingebracht, um auch das Thema Sustainable Finance dort noch prominenter zu verankern. Mit einer Keynote von Jörg Cookies, mit einem Panel der Chief Sustainability Officers der größten Banken am Finanzplatz etc., um wirklich den Fokus noch stärker auch auf die Fragen der Finanzierung nach nachhaltigen Kriterien zu richten. Eine weitere Idee, die sich momentan in der Ausarbeitung befindet, ist auch ein mögliches Center of Excellence für Biodiversitätsfinanzierung zu etablieren in Frankfurt. Da sind wir in guten Gesprächen einerseits mit dem House of Finance an der Goethe-Universität, das die Hand gehoben hat und ein solches Center gerne anführen möchte, aber auch mit dem Frankfurt Conservation Center, was sich parallel formiert hat, um da eben nicht konkurrierende Initiativen entstehen zu lassen, sondern wirklich die Kräfte zu bündeln am Standort, aber vielleicht wirklich ein Institut mit einer entsprechenden Strahlkraft auch über die deutschen Grenzen hinaus zu etablieren. Denn ich glaube, wenn man es mal so ein bisschen schwarz-weiß abschichtet, das Thema Klima, das haben viele Finanzplätze auch schon für sich besetzt. Biodiversität oder Nature, wie es teilweise auch genannt wird, ist noch ein relativ junges Thema und bietet insofern für Frankfurt auch eine Chance, sich da zu differenzieren und entsprechend zu positionieren.
Wird es eins der Themen, von denen Sie vermuten würden, dass Sie auch das Sustainable Finance Cluster künftig stärker befassen? Wird es eins dieser Themen, die noch neu sind, wo man sich noch einbringen kann und was verändern kann?
Davon bin ich überzeugt. Also Biodiversität ist ein ganz wichtiges Thema und auch konkret eben in Form dieser Initiative, die ich eben angesprochen habe. Ein weiteres Thema, was wir jetzt 2026 auch angehen werden, ist, wie kann ich moderne Technologien und zwar konkret Artificial Intelligence stärker nutzen im Bereich ESG bzw. Sustainable Finance, sei es für die Datengenerierung, wo mir ja jetzt über die Regulierung nach Omnibus weniger Daten einfach natürlich zugespült werden als Bank oder als Asset Manager. Aber wie kann ich das beispielsweise auch für meine Steuerung der Portfolien oder auch für mein Reporting benutzen? Auch das ist, glaube ich, ein sehr spannendes und zukunftsgerichtetes Thema, auf das ich schon sehr gespannt bin.
Was wahrscheinlich auch insofern motivierend ist, sich damit zu befassen, weil ich da ja auch wirklich einen Aufwand verringern kann, den ich sonst hätte, oder?
Absolut. Also jeder, der sich mit der Technik vertiefend beschäftigt hat, sieht das als einen ganz massiven Effizienztreiber in allen Bereichen. Und ich glaube, das ist sicherlich ein mögliches Outcome. Aber vielleicht hilft es parallel auch, einfach noch bessere und passgenauere Entscheidungen zu treffen. Also für mich ist es weniger das Entweder-Oder, sondern ich denke, wenn man Artificial Intelligence intelligent einsetzt im eigenen Unternehmen, dann kann das vermutlich beides befördern.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sustainable Finance ist nichts, was nur den Finanzplatz Frankfurt betrifft. Es betrifft natürlich zum einen ganz Deutschland, zum anderen macht es aber auch an keiner Grenze Halt. Es ist ja irgendwo ein globales Thema am Ende des Tages. Inwieweit vernetzen Sie sich als Cluster auch international und wie muss man vielleicht auch oder wie kann man überhaupt sicherstellen, dass diese Vielzahl von Initiativen, die es dann ja doch auch gibt, miteinander arbeitet und nicht irgendwie in Konkurrenz tritt oder irgendwie sich irgendwie in Abstufungen verliert. Wie streben Sie das an?
Ja, letztlich muss man miteinander sprechen. Das klingt jetzt furchtbar platt, aber ich glaube, so simpel ist es dann auch am Ende des Tages. Natürlich gibt es viele Initiativen, die sich mit Sustainable Finance beschäftigen. Und Sie haben auch richtigerweise gesagt, gerade was Regulierung und politische Rahmenbedingungen anbelangt, ist natürlich einerseits die Landesebene interessant, aber dann vor allen Dingen natürlich auch der Blick einerseits nach Berlin und andererseits nach Brüssel. Also wir als Cluster sind natürlich in diesen beiden Städten auch aktiv, sei es mit Veranstaltungen oder auch mit bilateralen Kontakten, die wir dort haben. Wir werden auch jetzt zum zweiten Mal im März in Brüssel eine Abendveranstaltung durchführen im Rahmen der Finanzwelt in Europa, werden uns da nochmal vertiefend mit dem Thema Regulierung beschäftigen, auch so ein bisschen im Zusammenspiel zwischen der europäischen Nachhaltigkeitsregulierung und dem ISSB, das ja seinen Sitz auch hier in Frankfurt hat. Denn auch das ist, glaube ich, eine strategische Frage, die heute noch nicht gelöst ist. Also wie spielen diese beiden Rahmenwerke eigentlich zusammen? Und ich denke, gerade für eine Bank oder auch für ein Unternehmen, das global agiert, sind das momentan einfach zwei Berichterstattungslevels, die aber sozusagen einen zusätzlichen Aufwand verursachen, aber noch nicht wirklich synergetisch miteinander kommunizieren oder interagieren. Und ich denke, es wäre auch ein großer Fortschritt, wenn wir an der Ecke noch eine gewisse Angleichung befördern könnten. Da sind wir sicherlich nicht der einzige Spieler, der darauf hinwirkt und versucht, das zu unterstützen. Aber ich glaube, das wäre ein sehr gutes Outcome, wenn wir in diese Richtung auch etwas bewegen könnten.
Wie konkret wirken Sie denn ein, wenn Sie sich für eine Sache stark machen und da auch unter den Mitgliedern so eine Art Konsens erzielt haben, in welche Richtung man gehen möchte? Was sind konkret die Hebel, wo Sie sagen, da können wir was tun?
Das können ganz unterschiedliche Formate sein. Das sind teilweise Positionspapiere oder Stellungnahmen. Das sind dann die besagten Veranstaltungen, die ich eben schon erwähnt hatte und natürlich darüber hinaus auch unser Sustainable Finance Gipfel. Das ist ja unser größtes Event, was wir einmal pro Jahr Anfang Oktober durchführen. Dieses Jahr für alle, die sich's vormerken wollen, am 1. und 2. Oktober wieder in Frankfurt. Aber das sind natürlich auch viele Hintergrundgespräche und bilaterale Diskussionen. Wir verstehen uns nicht als Lobbyorganisation. Ich glaube, das ist bei den Banken und Asset Management Verbänden gut aufgehobenes Thema. Aber was wir natürlich schon tun können und auch tun wollen, ist einfach Feedback aus der Praxis an Entscheider zurückzuspielen und einfach mal auch gegenseitiges Verständnis zu schaffen und teilweise auch Parteien einfach in Dialog zu setzen. Auch das klingt jetzt wieder relativ einfach, aber daran hapert es auch an einigen Stellen am gegenseitigen Verständnis. Wieso ist denn eine Regulierung für Banken schwierig umzusetzen? Woran hakt es denn im Detail? Meistens ist es ja nicht der Punkt, dass die grundsätzliche Akzeptanz fehlt oder die Banken oder auch Asset Manager das nicht wollten. Aber das hängt dann an irgendwelchen technischen Umsetzungsfragen, Auslegungsdefinitionen etc. Und da kann man natürlich schon vermitteln und auch entsprechendes Verständnis schaffen.
Gibt es ein Thema, wo Sie sagen, da hat aus Ihrer Sicht das Cluster schon mal richtig was bewegt? Da sind Sie vielleicht auch ein bisschen stolz drauf?
Ich würde jetzt, glaube ich, nicht eine konkrete Initiative herausgreifen, aber ich glaube, in Summe nehme ich schon wahr, dass wir wirklich gehört werden. Also sprich, wenn wir einen Report veröffentlichen, wenn wir Position beziehen, dann kommen auch Leute auf uns zu und hören uns zu und die Punkte finden wirklich auch Anklang. Und ansonsten, das ist aber ein mittel- und längerfristiges Thema, versuchen wir halt noch stärker auch diesen Gedanken zu verankern, eigentlich bei allen Beteiligten. Das jetzt auf der Unternehmens-, auf der Finanzseite ist, auch bei Politikern, Standardsetzern etc., dass es letztlich um die Business Cases geht. Also ich glaube, wenn wir wirklich einen Durchbruch erzielen möchten bei dem Thema Sustainable Finance, da muss sich das Ganze auch lohnen für alle Beteiligten. Und das kann man von der Unternehmensseite selbst auf die private Seite rüberspiegeln. Ich glaube, rein mit Regulierung oder dieser intrinsischen Motivation erreichen Sie vielleicht die ersten 10%, aber Sie müssen ja flächendeckend das Thema vorantreiben und auch die Wirtschaft umbauen. Und deswegen, wir brauchen einfach diese Cases. Das heißt natürlich einerseits, es müssen auch die Unternehmen und die Banken bereit sein, über ihre Erfolgsbeispiele zu sprechen. Das geht so ein bisschen zurück auf die erste Frage, die Sie gestellt hatten.
Ich wollte gerade sagen, da muss man wieder lauter werden, ne?
Absolut. Ich glaube, auch daran mangelt es momentan. Und genauso müssen aber auch diejenigen, die sich vielleicht momentan mit dem Umbau ihres Geschäftsmodells aus guten Gründen noch schwerer tun, einfach noch lauter werden und auch sagen, woran hakt es denn oder wie kann denn die Politik oder auch ein Regulator ihnen helfen, das Thema weiter voranzutreiben, sodass es sich am Ende auch lohnt. Denn beispielsweise heute sehen Sie halt den Gewinn- und Verlustrechnungen der Unternehmen noch nicht an, ob eine Firma mehr oder weniger CO2 verbraucht, weil der CO2-Preis einfach kein marktgerechter ist, um nur ein Beispiel aufzugreifen. Es gibt auch andere Steuerungsmechanismen, über die man nachdenken könnte. Aber ich glaube, am Ende muss sich das alles in eine wirtschaftliche Logik überführen lassen.
Das heißt im Prinzip auch, um es ein bisschen greifbarer zu machen, der Versuch, den ESG-Indikator mit den finanziellen Konsequenzen enger zu verzahnen und enger die konkreten Durchwirkungen auch darzustellen.
Ja, ich denke, so haben Sie es gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, auf einer Makroebene ist das schon relativ evident. Also es gibt auch immer diese Beispiele, wenn Sie jetzt der CEO der Welt wären, dann wäre es klar, dass sie heute in Naturschutz investieren würden, weil sie sich einfach ein Vielfaches an zukünftigen Reparations- oder Reparaturzahlungen sparen würden. Aber ehrlicherweise, wenn Sie der CEO eines Einzelunternehmens sind, ist der Case noch nicht so klar für Sie, weil Sie sich einfach noch ein bisschen durchwurschteln können heute und nicht wirklich dafür bestraft werden, sozusagen, wenn Sie sich nicht adäquat verhalten. Und ich glaube, da muss an ein paar Stellschrauben einfach nochmal nachjustiert werden, damit die Interessen und auch die Anreize einfach kongruent werden.
Das heißt, ich höre aber so ein bisschen raus, man liegt oft gar nicht so weit auseinander und es gibt durchaus auch schon Erfolgsbeispiele. Sie sind nur nicht zwingend auf der ganz großen Bühne präsent im Moment.
Es gibt ganz tolle Erfolgsbeispiele. Also wir hatten bei uns im Gipfel im Oktober beispielsweise die GEA Group, einen Maschinenbauer auf der Bühne, der jetzt mittlerweile auch in den DAX aufgestiegen ist. Für die ist Sustainability einfach integraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells und die sind super erfolgreich dabei und treten damit auch gerne auf und sozusagen tragen die frohe Kunde nach außen. Und es gibt auch noch mehr von diesen Beispielen, aber wie Sie schon sagen, manche sind halt ein bisschen zu zurückhaltend, was das anbelangt. Und ich glaube, wenn man diese Beispiele stärker auf die Bühne holen kann, dann finden sich auch noch leichter Nachahmer, die das dann entsprechend auch anstreben.
Also die eine oder andere Bühne, wir haben schon gehört, werden Sie auch in diesem Jahr bieten. Und dann bin ich sehr gespannt, was aus der Charta wird, ob wir diese hehren Vorsätze auch im Doing dann sehen in den nächsten Monaten und Jahren. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mal einen Einblick gegeben haben in die Arbeit des Sustainable Finance Cluster hier in Frankfurt. Das war Matthias Hübner, der Geschäftsführer. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Danke Ihnen.
Wir schauen auch dieses Mal darauf, welche Themen die Branche sonst noch bewegen. Dafür ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir zu Gast. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, du warst vor kurzem im Tech-Quartier hier in Frankfurt. Das wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. Und seit 1,5 Jahren ist da Alice Rettig als Managing Director für das Quartier verantwortlich. Und sie hat auch den Fokus des Tech-Quartiers ein bisschen verändert. Wofür steht es denn jetzt?
Ja, genau. Das Team hat in den vergangenen Monaten klar definiert, was das Tech-Quartier ist und was es nicht ist. In den Anfangsjahren war das Tech-Quartier ja vor allem ein Coworking-Space mit einem sehr breiten thematischen Ansatz. Im Quartier waren Unternehmen von der sehr frühen Gründungsphase bis hin zu etablierten Unternehmen und das auch aus ganz unterschiedlichen Industrien. Davon hat man sich jetzt bewusst verabschiedet.
Das heißt, es gibt einen schärferen Fokus als vorher.
Genau, der Fokus liegt nun klar auf Startups in der Spätphase, auf Skalierung und thematisch auf zwei Bereichen, Fintech und Greentech. Und unter Greentech fallen dabei die Themen nachhaltig, Klima und auch Agri-Themen. Deswegen unterhalten wir uns ja jetzt darüber.
Und warum hat man jetzt im Tech-Quartier gesagt, dass man genau diese Zielgruppen in den Blick nehmen möchte?
Ja, weil das Tech-Quartier genau dort die Lücke sieht. Die Förderung für frühphasige Unternehmen, die gibt es im Ökosystem an Hochschulen, in regionalen Initiativen oder auch bei anderen Hubs. Was laut Tech-Quartier gefehlt hat, ist eine Institution, die Startups beim Übergang in die Skalierung begleitet und sie dann auch mit Banken, Investoren oder etablierten Corporates zusammenbringt und ihnen damit natürlich auch Zugang zum Finanzplatz verschafft. Und diese Rolle will das Tech-Quartier jetzt übernehmen.
Das klingt ja immer so ein bisschen fluffig. Gibt es denn da im Nachhaltigkeitsbereich auch schon konkrete Beispiele, wo man das so ein bisschen anschaulicher machen kann?
Ja, die gibt es in der Tat. Also zum Beispiel eine Growth Alliance für nachhaltige Lösungsansätze für die Land- und Ernährungswirtschaft. Außerdem gibt es das Impact Festival, das einen klaren Nachhaltigkeitsfokus hat. Zudem baut das Quartier in diesem Jahr ein Tech- und Data Lab auf. Das finde ich persönlich ganz spannend. Das soll als eine Art Datenraum fungieren und eine sichere Testumgebung bieten. Da können dann Unternehmen und Startups gemeinsam neue digitale Geschäftsmodelle erproben. Und das soll dann dazu beitragen, Entwicklungszyklen massiv zu verkürzen.
Wir kommen vom Startup-Bereich mal hin zu einer Unternehmerfamilie, die schon einiges an Vermögen angehäuft hatte. Die Thiele Familienstiftung, die hat ein großes Mandat mit Impact Focus vergeben, und zwar an den Schwellenländer Impact Manager Responsibility von M&G Investments. Franz, um welches Volumen geht's denn?
Ja, immerhin um 200 Millionen Euro. Dieses Mandat hat die Stella Vermögensverwaltungsgesellschaft vergeben. Das ist die Investmentgesellschaft der Heinz-Hermann Thiele Familienstiftung und von Julia Thiele Schürhoff. Die beauftragte Responsibility, die wiederum zählt zu den spezialisierten Impact-Investoren mit Schwerpunkt auf Entwicklungs- und Schwellenländer. Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben 5,8 Milliarden Dollar, ist in rund 70 Ländern tätig und hat weltweit in mehr als 300 Portfoliounternehmen investiert. Seit Januar 2022 gehört es mehrheitlich zu M&G.
Jetzt also dieses große Mandat aus Deutschland. Was soll denn mit den Mitteln der Stella passieren?
Der Schwerpunkt der Investition soll auf Impact Investments in Emerging Markets liegen. Das Kapital soll vor allem wachstumsorientierten Unternehmen in Afrika, Asien und Lateinamerika zugutekommen. Die Investments sollen auch auf die UN-Nachhaltigkeitsziele einzahlen. also diese Sustainable Development Goals.
Und wie fügt sich das insgesamt dann in die Investmentstrategie bei Stella ein?
Ja, für Stella ist das Mandat Teil einer langfristigen, wirkungsorientierten Anlagestrategie. Das Family Office will einen größeren Teil seines Portfolios als Growth Equity Impact Investments in Schwellenländern allokieren. Begründet wird dies mit dem erwarteten Impact-Potenzial, aber auch mit der Aussicht auf, Zitat, attraktive Renditen. Julia Tiedel-Schürhoff sagte, als unternehmerische Familie lege man großen Wert darauf, das Vermögen verantwortungsvoll und langfristig zu verwalten. Das Kapital solle dort eingesetzt werden, wo Impact-Investments am dringendsten benötigt werden.
Wir wechseln nochmal in die Immobilienbranche. Da hat es eine ganz interessante Studie gegeben. Die hat herausgefunden, dass der Klimawandel ein hohes Risiko ist, nicht nur für Immobilien, sondern sogar für ganze Portfolios. Das war eine Untersuchung des Maklers JLL und des Rückversicherers Munich Re, die das gezeigt hat. Franz, man fragt sich ja so ein bisschen, ist das als Risikobewusstsein in der Breite denn angekommen?
Na, ich denke eher nicht. Viele Bestandshalter sind sich gar nicht bewusst, wie groß das Risiko für Immobilien durch den Klimawandel ist. Das zeigen die Studienergebnisse. Die Autoren empfehlen daher, zunächst einmal zu ermitteln, welchen Risiken genau einzelne Vermögenswerte oder ganze Portfolios ausgesetzt sein könnten und welche Art von Schutz sie benötigen.
Ja, Schutz ist ja im Zweifel besser. Wie könnte das denn beispielsweise aussehen?
Ja, beispielsweise einzelne Gebäude können gezielt widerstandsfähiger gemacht werden. Aber es gibt auch übergeordnete regulatorische Maßnahmen, die über Veränderungen an einzelnen Gebäuden hinausgehen. Beispielsweise könnten Kommunen die Infrastruktur verbessern und Bauvorschriften verschärfen. Und auch eine intelligentere Flächennutzung und Frühwarnsysteme könnten die Resilienz erhöhen.
Das kostet aber natürlich auch alles Geld, ne?
Ja klar, aber die Autoren sehen das eher als gutes Investment. Studien zufolge könnte jeder investierte Dollar bis zu $10 oder mehr an direkten oder indirekten Schäden durch Katastrophen verhindern, heißt es. Die Studienautoren empfehlen deshalb auch eine engere Zusammenarbeit zwischen Immobilieninvestoren, Banken, Versicherern und kommunalen Akteuren. Denn letztlich seien die Banken der Schlüssel zur Finanzierung von Maßnahmen. Auch das wäre nicht völlig uneigennützig natürlich, argumentieren die Autoren. Durch resilientere Immobilienbestände würden die Banken schließlich auch das Risiko in ihren eigenen Kreditportfolios verringern.
Ein klassisches Win-Win, könnte man denken. Das war der Überblick über die Nachrichten. Ich danke dir, dass du da warst. Das war Franz Kongbui. Schön, dass du dabei warst.
Wie immer gerne.
Ihnen darf ich noch mitgeben, dass am 4. und 5. März der 19. Finanzplatztag der Börsenzeitung stattfindet. Das Kernthema in diesem Jahr: Europas finanzielle Souveränität. Los geht's um 9 Uhr in der IHK hier in Frankfurt. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Und ein Termin noch für ESG-Rating-Anbieter: am 31. März ab 14.30 Uhr veranstaltet die ESMA, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, in Paris einen Workshop über den Autorisierungsprozess für ESG-Rating-Provider im Rahmen der neuen ESG-Rating-Verordnung. Wir sprachen ja kürzlich drüber. Die nächste Ausgabe Nachhaltiges Investieren, die gibt es am 19. Februar. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.